Seid gegrüßt an diesem ganz schönen warmen, aber bei euch hier drin hat zum Glück sehr, sehr kühlen Sonntagnachmittag. Ich muss mit dem Pult heute ein bisschen rüber, damit man nachher auch vorne was sieht. Elli hat ja schon gemeint, gell, ihr ist nicht wirklich was dazu eingefallen, wie man da dazu hinleiten kann, worum es heute geht. Und im ersten Moment ist mir zu dem, was mir gesagt worden ist, in einem Gespräch haben nichts wirklich selber eingefallen, als die Person das erzählt hat. Ich habe vor einiger Zeit die Lebensgeschichte von einer Frau kennengelernt, die davon berichtet hat, dass sie in einer schwierigen Situation drin steckt und sie diese eine Angst nicht los wird. So sehr sie sich bemüht und die Person, die sie geistlich begleitet, so seelsorgermäßig, die hat dann irgendwann zu ihr gesagt, das, was für dich so schwierig ist, könnte es an einem Fluch liegen. Und die erste Reaktion war, was? Ein Fluch? Was geht? Ein Fluch? Ja, es heißt doch in der Bibel irgendwo, Gott straft nicht nur die verantwortliche Person, sondern auch die Leute bis in die dritte und vierte Generation danach. Das steht doch irgendwo. Wie so eine Art Fluch, der sich durchzieht. Ist das die Erklärung für meine Situation? Also im ersten Moment war ihre Reaktion, das muss doch Quatsch sein, hey Jesus, und der macht uns doch frei. Und ihr Seelsorger meint dann einfach, dann leb doch so. Dann leb doch frei von deiner Angst. Und sie wusste nicht mehr, was sagen. Und als sie es mir im ersten Moment erzählt hat, habe ich mir gedacht, ich weiß auch nicht, was sagen. Dann leb halt einfach so. Meint das gut? Wollt ihr sie auf den Arm nehmen? Sie ermutigen, frei zu leben? Oder steckt dich jetzt einfach in dieser Situation drin? Ist schon einfach so. Und wie werde ich das jetzt los, wenn das Wirklichkeit ist? Ich habe die Stelle mal rausgesucht, von der dieser Mensch gesprochen hat, auf die er sich bezogen hat. Und das Ganze findet sich an einer sehr, sehr prominenten Stelle. Und eigentlich ist nur ein Stück draus und den übersieht man relativ. Das ist so wie so ein kleines Schlagloch, wenn man dann halt mal fährt, so zack, noch hoppelt's geschwind und dann fährt man weiter. Aber so in einem der Verse an dieser eben sehr prominenten Stelle, an 2. Mose 20, da geht es um die 10 Gebote. Da kommt plötzlich diese Aussage mittendrin. Ich lese mal die Verse 2 bis 6. Ich bin der Herr. Dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und jetzt aufpass, Achtung. Und da heißt es dann weiter, ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Den aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Schlaglochsituation. Kurz holpert man drüber. Ne? Hinter schon wieder was Positives. Aber wie ist dieser Vers zu verstehen? Also er ist da, diese Aussage steckt ganz dick in der Bibel drin, an einer ganz prominenten, großen Stelle. Aber wie ist er gemeint? Also dass Eltern Einfluss haben, ist wahrscheinlich unbestritten. Heute Morgen war bei uns der Matthias in Bühlenhausen, hat predigt und der hat es gut gemacht. Dann hat man gedacht, also ist halt ein Böker irgendwie, gell? Also das steckt in der Familie irgendwie diese Aufgabe oder dieses Ding irgendwie drin hier. So sein Papa, sein Bruder, mit dem ich mich hin und wieder über das Ding unterhalte, wo du denkst, okay, da ist irgendwie eine Begabung da. Bei uns gibt es zum Beispiel, wenn man das Stichwort Musik sagt, dann hat man als zweites Wort in Bühlerhausen Schmied. Die sind alle musikalisch. Du kannst machen, was du willst. Die sind alle musikalisch. Dann gibt es Familien, bei denen zieht sich es durch, dass sie mega entspannte Leute sind. Einer, der mit mir studiert hat, der heißt Rentschler. Und wenn man im Wörterbuch oder so, es gibt so ein Begriffswörterbuch für Namen, wo die herkommen, und dann steht bei seinem Namen Rentschler so irgendwas wie, also irgendwas Richtung entspannt bis hin zum Schlendrian, seit 1500 Kreis Kalf. Genau, und hier mein Mitstudi guckt es an und sagt so, der ist in meinem Stammbaum. Und er ist absolut entspannt, sein Papa ist tiefer entspannt und es zieht sich durch die Family durch. Dann gibt es Leute, die haben die Sprüche von ihrem Opa drauf. Kenne auch so ein paar, hey, Wahnsinn. Da denkst du, wo kommt das her? Und dann natürlich auch klassisch hier optische Ähnlichkeiten. Wenn man dann ein neues Leben sieht, ein kleines Kind, wo man sagt, du, ich hatte Nase vom Vater und Auge von der Mama. Ja, und dann weiß man, okay, da gibt es eben diese Ausprägungen, die sich auch optisch weiterführen, bis hin zur Erziehung. Dass man aber sagt, hey, man ist sparsam. Ja. Mag ich ja meine Frau, die ist das in eine sehr positive Art und Weise hineingeprägt. Jawohl, sparsam zu sein, zu gucken, hey, für was braucht man Geld? Das ist super. Aber dass die Generationen vorher, dass die so prägend sind, bis in eine Art von Fluch hinein. Also aufgrund dem, was deine Eltern, ja, oder dein Opa, dein Uropa oder wer auch immer getan hat, dass das eine Auswirkung auf dich und mich hat, so bis hin, dass eine Art negative Kraft sich im Leben breit macht, die irgendwie eine Auswirkung auf Gesundheit hat, auf Persönlichkeit, auf Psyche, auf eine Beziehung, auf der Beziehungsebene oder vielleicht auch bis hin zum wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg. So die Frage, weil ist es wirklich so, weil sich die Oma umgebracht hat, habe ich deswegen depressive Tendenzen? Oder wegen der Scheidung der Eltern bin ich deswegen unfähig zur Ehe? In eine ganz okkulte Richtung, das gab es, das bin ich letztlich extrem erschrocken, als sie das erzählt haben, weil der Opa, der Uropa seine Kühe okkult besprochen hat. Das klingt eigentlich verrückt, aber es ist so. Weil der Uropa die Kühe okkult besprochen hat und anderen okkulte Kram drauf hatte, bin ich deswegen okkult belastet. Also jeder von uns hat in der Regel zwei Eltern, vier Omas und Opas, acht Uropas und, also ne, so die Generation sind es nochmal acht und in der Generation davor wiederum sind es 16. Also das sind insgesamt 30 Vorfahren, die in diesen Raum von dritte bis vierte Generation hier fallen könnten. Das ist eine ungattliche Menge an Leute. Und wenn man das jetzt so versteht, dann könnte man meinen, hat einer gemurkst, hat einer irgendwie was auf sich gezogen, was einen Fluch verdienen würde, dann hat diese Person etwas verursacht, das bis zu dir, zu mir hin wirksam sein kann. Das wäre die Konsequenz daraus. Generationenfluch. Wirklich Gott? Durchgelesen habe, als ich mir nochmal dieses Gespräch vorm inneren Auge nochmal hatte und nochmal durchgegangen bin, habe gedacht, wirklich Gott, bist du so? Bist du so nachtragend, Gott? Also es geht zutiefst um diese Frage, wer Gott ist, ja. Wenn man eine dicke Eigenschaft Gottes sucht, dann ist Liebe ganz schnell dabei. Aber bist du so nachtragend? Und geht's drum, es geht bei dem ganzen Ding ja um die Frage, gell, wie bewertest du die Schwierigkeiten in deinem Leben? Also wenn was wirklich schlecht läuft, also wie verstehst du das oder wie fehlinterpretierst du das Ganze? Bis hin zur Frage geht's auch, wie kannst du vielleicht Menschen begleiten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie die Person, von der ich am Anfang erzählt habe, die vielleicht sich auch fragen, Gott, bist du so nachtragend? Und wenn ich in Liebenzell 1 gelernt habe in der Ausbildung, dann war es das, dass man im Idealfall die eine Stelle anguckt, aber nicht nur die eine, sondern versucht nochmal zu gucken, hey, was gibt das große Ganze der Bibel her? Und bei dem ist eins mal ins Auge gesprungen, dass es bei den Israeliten, bei denen damals zu Zeiten des Alten Testamentes so eine Redewendung gab. Ja, also wir haben ja auch ganz viele Redewendungen, die jetzt nicht zwingend biblischen Ursprungs sind, aber die hatten diesen Spruch beieinander, die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf. Eltern haben saure Trauben gegessen und Kids haben deswegen stumpfe Zähne. Also Medizin, Zahnmedizin, technisch, keine Ahnung, ich bin Laie, aber das macht nicht so richtig für mich Sinn, ehrlich gesagt. Also jetzt hier, so, aber die Bildebene, die dahinter steckt sozusagen, Eltern tun das eine und die Kinder müssen mit den Konsequenzen leben, ob sie Bock drauf haben oder nicht. Eltern, saure Trauben, Kinder, stumpfe Zähne. Ursache, Folge. Und das ist so ein klassischer Spruch bei den Israelis gewesen. Und dann kannst du dir das ja mal vorstellen, weißt du, so wie es dann vielleicht auch in so einer klassischen so Halbdorfsituation ist, dass man dann die Leute sieht und denkt sich, ja, oh, die Kinder, die sind drauf, aber bei den Älteren, ja, weißt du, die Alte haben saure Trauben gegessen und die Junge, die haben jetzt stumpfe Zehe. Wenn man das so hier so auf dem Straßentratsch miteinander hat. Seid mir ja so, ja, diese spruchartige, sprichwortartige Verwendung von dieser Aussage. Und jetzt ist dieser Spruch bei den Israelis unterwegs und im Buch Hesekiel reagiert Gott auf einen Spruch, ja, auf so eine klassische Redewendung und auch die Denkweise, die dahinter steckt. Und er lässt die Israeliten durch seinen Propheten Folgendes sagen. Aufpass, Achtung. Hesekiel 18. Warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort, die Eltern haben saure Trauben gegessen und die Kinder, den Kindern werden die Zähne stumpf? So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, dieses Sprichwort soll in Israel nicht mehr gebraucht werden. Denn mir gehören alle Menschen, die Eltern genauso wie die Kinder. Sie gehören mir und nur wer sündigt, soll sterben. Das Erste, was Gott raushaut, ist, hört auf damit. Hört auf damit, auf der Straße so miteinander zu reden und dieses dumme Sprichwort zu benutzen. Hört auf damit. Hört auf, so zu reden und hört auf, auch so zu denken. Die Kinder sollen keine stumpfen Zähne bekommen, weil ihre Vorfahren saure Trauben gegessen haben. Wer sündigt, ist dafür verantwortlich. Das ist diese ganz klare Linie, die Hesekiel raushaut. Und er ist nicht der Einzige, dem Gott das mit auf den Weg gibt. Ein zweiter Prophet im Alten Testament, Jeremia, der eine ähnliche Botschaft bekommt. Jeremia 31, 29 und 30. Und da heißt, man wird dann nicht mehr sagen, die Eltern essen unreife Trauben und die Kinder bekommen davon stumpfe Zähne. Nein, jeder wird nur für die bösen Taten bestraft werden, die er selbst begangen hat. Es sollen ausschließlich diejenigen stumpfen Zähne bekommen, die selber die unreifen Trauben gegessen haben. Also es ist die gleiche Linie wie beim Hesekiel. Die Ansage, hört auf mit diesem Spruch, der hat übrigens keinen biblischen Ursprung. Der wird in der Bibel erwähnt, weil die Israelis eben so miteinander reden. Und Gott sagt, nö, hört auf damit. Das ist Murks. Hört auf, so zu reden und hört auf, so zu denken. Die Eltern haben Verantwortung, ja. Aber die Kinder sollen nicht aufgrund der sauren Trauben der Eltern hier stumpfe Zähne bekommen. Das ist eine Verantwortung für sich selber da. Diese Linie zieht sich übrigens durch die Bibel durch. Aber an einer Stelle geht sie noch mal ein ganz dickes Stück weiter. Später im Neuen Testament, wenn Paulus das in Kolossern schreibt, Kolosser 1, die Verse 13 und 14, wo es darum geht, er, Das ist in dem Fall Gott. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also er bringt hier mehrere Dinge zum Ausdruck. Er sagt zum einen, hey, ihr seid von der Sünde befreit. Die wird euch nicht mehr zum Fluch, auch eure eigenen nicht mehr, dass sie euch von Gott trennt. Weil Sünde hat durchaus eine Fluchwirkung. Es hat Auswirkungen auf dein Leben bis hin zu dem, dass es uns von Gott trennen kann. Aber ihr seid befreit von der Sünde, von dieser Fluchwirkung, weil ihr Kinder Gottes geworden seid. Ihr habt Vergebung erlebt. Und das Zweite ist, dass er sagt, ihr seid gerettet. Das ist das große Laute an diesem Vers. Ihr seid gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes. Ihr habt eine neue Zugehörigkeit. Das erste Bild, das ich beim Wort versetzt im Kopf hatte, das ist sowas, so hier, wer von euch ist denn so im Garten irgendwie fit und aktiv oder hat Blumenkästen und freut sich, wow, Blumen, genau, hier so ein paar einzelne schüchterne Leute, jawohl. Aber so das Bild dahinter ist, dass Gott wie eine Pflanze aus dem einen rausnimmt und woanders neu hinein versetzt. Also bloß aus dem kleinen Kunststoffteil wir plötzlich in Blumenkasten oder ins Beet oder wie auch immer. Ihr habt jetzt ein ganz neues Zuhause. Ihr seid jetzt wo komplett anders zugehörig. Du bist nicht mehr in diesem alten System, in dem die Finsternis eine Macht hatte, sondern du bist jetzt zu Hause bei Gott. Wenn man es so will, könnte man auch sagen, du bist in Gottes Garten zu Hause. Spannenderweise ist dieses Bild vom Paradies und das, was dann neue Himmel, neue Erde hier aufgezeigt wird, das hat sehr viel von diesem hier jetzt hineinversetzt sein, endlich wirklich drin zu sein in Gottes Garten. Also du bist wo ganz Neues drin. Und das ist diese ganze große Linie, die sich durch die Bibel zieht. Die Kinder sollen keine stumpfen Zähne bekommen, weil die Eltern saure Trauben gegessen haben. Durch Jesus erleben wir Befreiung von der Sünde. Und die Finsternis hat keine Macht mehr, denn du wurdest im wahrsten Sinn des Wortes versetzt. Du bist wo Neues zu Hause. Das ist die Linie, die sich durchzieht. Denken wir, ja schön, das ist ja recht und gut und ich freue mich darüber. Aber was mache ich jetzt mit 2. Mose 20, 2 bis 6? Der Vers steht ja immer noch da. Ja? Was hat das jetzt mit diesem Vers zu tun? Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die 3. und 4. Generation. 3. bis 4. Generation. Also das klassische Verständnis, na, so diese 5 Männle hier, so eine Generation nach der anderen. Wäre jetzt so mein erster Gedankengang, das irgendwie darzustellen. Hier Uropa, Opa, Papa, du, ich, Kinder, die man dann entweder schon hat oder später mal vielleicht haben wird. Okay. Aber vieles an dem, was hier steht und was so das große Bild nahelegt, zeigt, dass es weniger so eine Generationsabfolge ist, sondern dass es eher so eine Situation ist. 2. Mose 20, die sind ausgezogen aus Ägypten. Die haben hier eine längere Wanderung hinter sich. Die leben in Zelten miteinander. Und der Gedanke, der sich formt, ist, dass in einem Zelt in der Regel 3 bis 4 Generationen beieinander leben. Also man hat jetzt nicht so einen langen Takt, bis die nächste Generation kommt. Bis hin zu 4 Generationen. Und wenn sich die Älteste verfehlt, wenn die eine Generation Gott hasst und der Rest im Endeffekt mitzieht, dann teilen sie die Verantwortung dafür. Dann sind sie diejenigen, das ist nicht nur der Papa oder der Opa, der Gott hasst, sondern das sind sie mit Es geht um eine bewusste, eigenständige Entscheidung, zu sagen, ja, und ich nehme diese Gedanken auf. Ich folge dem Vorbild vom Opa. Ich mache es auch so. Und diese Begründung für diese Sichtweise zieht sich auch durch das Alte Testament. Es gibt so Auflistungen von verschiedenen Königen in Israel. Ja? So, da gibt es teilweise solche, so früher gab es das hier, so ein ganz langer Zettel zum Ausklappen und dann hattest du die ganzen Könige da drauf. Und die gut waren, die nach Gott gefragt haben, die wurden nur schwarzer Rand und weiß dargestellt. Und die sozusagen auf Gott gepfiffen haben, die waren komplett schwarz. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Habe ich vor kurzem wieder eins gefunden. Und das Spannende ist, es ist immer wieder so, dass du sozusagen Könige hast, die entweder schwarz-weiß, ja, also so halb, mal ein bisschen an Gott interessiert, mal überhaupt nicht interessiert und ganz schwarze hast. Und danach kommen aber welche, die sich für Gott interessieren. Die sagen, hey, da wird zum Beispiel, ich glaube, bei Josia ist es, wo plötzlich diese Schriftrolle entdeckt wird und es wie, ihm wie Schuppe von den Augen fällt und er sagt, wir haben Gott komplett vergessen. Und sich in ihm alles verändert und er Gottes gute Säge erlebt von diesem Punkt an. Und nicht der Fluch seines Vaters, seines Opas und so weiter auf ihm liegt, sondern der von Neuem erlebt, wie Gott Gutes tut. Der jetzt nicht gesagt kriegt, ist ja schön und recht, dass du nach mir fragst, aber du, dein Vater, dein Opa, dein Uropa, das war ein ziemlicher Zigeuner und deswegen mache ich Gott dir jetzt Druck. Sondern die Ansage ist, du suchst nach mir, spricht Gott, und ich will mich dir zeigen, hier bin ich. Und er lebt nicht in der Sünde seiner Väter weiter. Und er hat die Möglichkeit, weiterzugehen. Und in dieser Stelle, im 2. Mose 20, ja, da schallt es dieser Person, die mit mir gesprochen hat, dieses Ding entgegen. Gott verfolgt die Sünden bis in die 3. und 4. Generation. Und direkt dahinter steht dann, denen, die mich lieben, will ich 1000 Generationen gnädig sein. Hallo? Aus dem Blick verloren? Das ist eine Wirklichkeit, die für dich gilt. Diese 3. bis 4. Generationsgeschichte hier kommt aus diesem Zeltsetting, aus dem, dass eine Familie sich entschließt, wir wenden uns miteinander gegen Gott. Aber es wird nicht so sein, dass Gott sagt, ja, du, es tut mir jetzt leid, aber dein Uropa, dein Opa und so weiter und dich trifft jetzt auch mein Zorn. Einfach aus Kategorie, ja, kategorisch mal. Dumm gelaufen, falsche Generation, deine Enkel haben es besser oder so. Das wäre komisch. Aber das gibt dem Ganzen ein bisschen Verständnis. Gott verflucht nicht den Unschuldigen und du brauchst nicht die Angst zu haben, dass ein Fluch dich treffen wird, wenn du nichts dafür kannst. Und es kommt nicht irgendein Fluch aus irgendeiner Generation vor dir auf dich zurück, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist diese ganz lange Linie, die dann dahinter steckt. Und mit all dem möchte ich jetzt gegen Ende noch eins mit euch machen. Nämlich einen Blick nach hinten und einen Blick nach vorne werfen. Da stehst zum einen du in der Mitte und sagst, hey, ich gehöre zu Jesus, ja, das ist mein Platz. Und du weißt um die Dinge, die bei deiner Mama, deinem Papa, bei Oma, Opa und so weiter gelaufen sind. Diese Dinge sind klar und manches hat dich vielleicht heftig und auch negativ geprägt, wie deine Eltern drauf waren oder im Zweifelsfall bis heute drauf sind. Aber Jesus sagt dir zu, weil deine Eltern saure Trauben gegessen haben, sollst du heute keine stumpfen Zähne bekommen. Es gibt keinen Fluch. Vielleicht gibt es eine Prägung, die Auswirkungen hat. Aber ich bin der, der dich rettet und befreit. Und es gibt die Möglichkeit für dich, anders zu leben und nicht die gleichen Fehler wie deine Mama, dein Papa, dein Opa oder sonst jemand zu machen. Es geht darum, dass du weißt, wo du herkommst, was dich prägt hat. Aber es gibt mit mir eine neue Möglichkeit zu leben für dich. Und vielleicht ist nicht nur das Negative, was sie durch ihr Verhalten gemacht haben, vielleicht gab es in deiner Familie, bei deinen Vorfahren wirklich Leute, die irgendwie okkult unterwegs waren. Nicht jeder hat Großeltern, die Kühe besprechen, was ich auch eine spannende Geschichte finde. Aber egal, ob es sowas gab, Jesus sagt dir und mir heute zu, dass die Aussage in Kolosser 1,13 ist eine Wirklichkeit. Gott hat dich befreit von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Ich bin der Retter und Befreier. Und es braucht nicht sein, dass du Angst hast vor irgendeiner Geschichte, die in der Vergangenheit war, weil du bist jetzt versetzt aus diesem Bereich der Finsternis, zack, in mein Reich. Du gehörst zu mir dazu. Der Blick zurück, das, was war, das ist das eine. Was für eine Auswirkung die Vorgängergenerationen auf dich hatten. Und entweder hast du selber schon Kinder, es kommt eine Generation nach dir oder vielleicht sogar schon zwei nach dir. Oder du bist in der Situation, so ein bisschen wie ich, dass es jetzt noch keine Nachkommen gibt. Ja, und auch noch keine Kinder, da vorne ihr zwei. Das ist auch in Ordnung so, ja? Gut so. Schau. Aber du wurdest in einer gewissen Weise erzogen und geprägt. Und Jesus sagt dir zu, es ist eine Chance und eine Verantwortung, Kinder zu haben. Er lebt es momentan bei unserem ganz mini-kleinen Patenkind. Das ist so eine Handvoll Leber, so in der Größe, kann schon ziemlich laut sein. Ja. Ich bin manchmal froh, dass es so den Schalldämpfer gibt hier, den Nuckeln hier, so in der Form, das senkt die Dezibelzahlen manchmal. Aber so an diesem kleinen Leben schon zu sehen, hey, was für eine Verantwortung ist es, Mama und Papa zu sein? Was für eine Chance ist es, Mama und Papa zu sein? Und Jesus sagt dir zu, ich bin dabei in dieser Herausforderung, dass du Leben hilfst, auf die Beine zu kommen. Ich bin derjenige, der mit dir dabei ist, wenn es darum geht, dein Kind, deine Kinder zu erziehen. Und dass dein Kind nicht das durchmachen muss, was du gemacht hast. Es gibt eine Chance, dass es anders wird. Das, was du tust, ist wichtig in dem, was sie an Vorbild in dir erleben. In dem, aber auch, was dein Leben prägt. Also Schuld, deine Schuld hat eine Folge für eine Herausforderung als Folge für deine Kinder. Bei uns zu Hause hat es vielfach klemmt und ich weiß, das hat mich geprägt. Also wir haben eine Verantwortung für das, was wir tun. Nicht im magischen oder im okkulten Sinn, aber in einem ganz praktischen Sinn. Jesus sagt dir zu, das ist eine Chance und eine Verantwortung, wie du lebst, wie du Mama und Papa bist. Und dieses Versprechen, dass er sagt, ich gehe damit. Das ist das große Versprechen, das Gott dir und mir gibt. Das ist seine geballte Zusage an dich. Und die Frage ist, was wird deine Antwort sein? Meine persönliche Reaktion, nachdem ich da so am Schreibtisch saß, ist einfach, Jesus, ich will deiner Zusage glauben und die in Anspruch nehmen. Nämlich die, dass du sagst, hey, ja, ihr braucht keine stumpfen Zähne bekommen, weil Mama und Papa gemurkst haben. Weil Mutter und Vater Fehler gemacht haben. Ich gebe dir eine Möglichkeit, neu zu leben. Und ich will es glauben, wenn er sagt, Ich habe dich gerettet aus der Macht der Finsternis und aus diesem Reich und dich versetzt in mein Reich, in meine Dazugehörigkeit. Du gehörst zu mir und diese finsteren Kräfte, die vielleicht in deiner Verwandtschaft Wirklichkeit waren, die haben keine Macht mehr über dich. Ein geballter Berg an Zusage und Verheißung, im Blick zurück und im Blick nach vorne. Und die Frage ist und bleibt, was wirst du tun? Jesus, hab vielen Dank für dieses riesige Versprechen, für diese Wirklichkeit, für das, dass es wirklich gilt hier. Wir bekommen keine stumpfen Zähne wegen den sauren Trauben, die unsere Eltern, Vorfahren, wie auch immer, gegessen haben. Hab Dank für dieses Versprechen, für das, wo du Menschen auch hier befreit hast aus einem Zusammenhang der Vergangenheit und in deinen Raum der Freiheit gebracht hast. Und du siehst, wo hier Menschen, wo wir als Leute da sind, die geprägt wurden und die mit der Vergangenheit kämpfen und sich das so wünschen, dass du Befreiung gibst aus der Prägung, die irgendwie da war. Und ich bitte dich darum, dass diese Verheißung von dir Wirklichkeit ist und Kraft gibt, auch in den morgigen Tag, in die neue Woche zu gehen, im Wissen, du bist der, der es nicht zulässt, dass wir stumpfe Zähne bekommen aufgrund der Vorfahren, dass du uns in eine Freiheit reinbringst. Du siehst, wo es Hilfe braucht, wo es Leute benötigt, die mitgehen, diesen Weg in die Freiheit, die du versprochen hast. So bitte ich dich, dass es Wirklichkeit wird und mal in der kommenden Woche ein Stück von dem erleben, was du uns da Großartiges verheißen hast und was in viele Leben von Menschen schon Wirklichkeit worden ist, die zu dir gehören. So will ich hoffen und vertrauen, dass du der mächtig Wirkende bist, damals wie heute. Amen. Wir singen jetzt nach der Predigt nochmal ein Lied, begleitet vom Musikteam. Danke, mein Vater. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine mögliche Antwort drauf. Zumindest stand es in der Mail drin, dass man das noch singt. Singen wir noch? Top.
Auszeit, für die eigene Gemeinde. Danke für alles, was ihr gebt.